Computer.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Michael Lanzinger und Melanie Helke, ihres Zeichens Chefredakteurin der Neuauflage von Siebte See bei Pegasus Spiele, über das Mantel- und Degenrollenspiel Siebte See. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's! Heute habe ich bei mir die Melanie und den Lanze bzw. Michael bei mir zum Thema Siebte See. Hallo Melanie!
Hallihallo!
Hallo Lanze!
Hallo, danke, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Melanie, du bist ja lange Zeit zuständig gewesen für Siebte See, soweit ich mich erinnern kann.
Für die zweite Version, die bei Pegasus erschienen ist, ja.
Ich würde ja gerne ein bisschen so für die Leute wie mich ein bisschen die Möglichkeit geben, dass wir ein bisschen eintauchen in die Welt von Siebte See. Ich vermute mal, dass die erste und die zweite Edition vom Setting her ähnlich oder fast gleich sein werden. Und von daher hätte ich gesagt, was kann man über Siebte See grundsätzlich sagen? Was verbirgt sich hinter Siebte See?
Ach, Siebte See ist ein Mantel- und Degen-Rollenspiel, ein Abenteuer-Rollenspiel, was für Einsteiger mit ein bisschen Klischees über Länder der Welt einfach schnell spielbar ist, ohne dass man mehr Hintergrund braucht.
Also ein bisschen so wie Pirates of the Caribbean, nur mit mehr Geschichte.
Wenn man dann Piraten möchte, dann ja, aber genauso Robin Hood, Don Quixote, Zorro hatten wir mal. Jedes dieser klischeehaften Abenteuergeschichten ist irgendwie spielbar.
Wie gestaltet sich die Welt? Ist sie im Prinzip gleich dem, was wir kennen von der Erde oder in der jetzigen Form oder ist es da ein bisschen anders verortet?
Also es ist sehr ähnlich Europas, zumindest die grundlegende Welt. Man hat ein klischeehaftes Frankreich, klischeehaftes Deutschland, also alles eine gewisse Zeit klischeehaft. Also das klischeehafte Frankreich ist die Zeit des Sonnenkönigs, also Leute mit bepuderten Perücken und Mantel und Degen. Deutschland ist eine Art Deutschland nach dem Dreißigjährigen Krieg, also eher robuste Leute und viele Bierbrauer. Ja, leider ist es amerikanisch, das heißt, die haben eher die klischeehaften Bayern und Oktoberfeste im Blick. Ich als Norddeutsche finde das ein bisschen diskriminierend, aber ist halt so. Es gibt Wikinger im Norden, es gibt Russen, die teilweise auch Olga und Ivan heißen und mit solchen Klischees kann man spielen, aber es ist dabei nicht rassistisch, weil es ist nicht die schlechten Klischees, sondern einfach nur die erwähnten Dinge, mit denen man spielen kann. Das heiße Temperament von Südländern, Feen in Avalon, England und mit einem Blick auf die Karte kann man sich halt schon halbwegs gut verorten mit Europa. Alles, was über Europa hinausgeht, sieht ein bisschen anders aus und ist dann eher für den Durchschnittseuropäer exotischer, weil natürlich nicht die Länder wie heute sie sind genommen werden, sondern auch irgendein Klischee einer historischen Zeit gesucht wird. Also in Mittelamerika für die Goldsucherzeit und ähnliches. Wir haben aber auch irgendwelche aztekenartigen Völker. Da wird es ein bisschen exotischer, da helfen Klischees am Anfang nicht so, aber für das hauptsächliche Europa findet man sich sofort zurecht.
Michael, wie hast du die Erfahrung gemacht mit der ersten Edition? War das ungefähr deckungsgleich so jetzt von dem her, wie du das von der zweiten Edition jetzt ein bisschen mitgekriegt hast, oder?
Grundsätzlich ja, allerdings eingeschränkt. Also wir befinden uns, es ist nicht Terra, sondern es ist Thea. Und wir sind im Jahr, zumindest steht das im Spielleiterband drauf, bei der ersten Edition 1668, also tief im 17. Jahrhundert. Allerdings hat die Entdeckung Amerikas in der ersten Edition nie mehr stattgefunden. Das heißt, man spielt rein auf Europa und das, wo man sich dann auf Piraten konzentriert, die ja typischerweise in der Karibik sind, das spielt im Prinzip so irgendwo zwischen Vodace, das sind glaube ich die Italiener, das ist so einmal Venedig und Mafia, anders kann man es gar nicht sagen, zumindest im ersten Band. Und das andere ist Spanien, also Kastilien, das ist auch einmal in Wirklichkeit Zorro, also dort heißt er nicht Zorro, sondern er trägt eine ganze Maske, heißt El Vago, aber ist im Prinzip dasselbe, wobei zum Beispiel die Vatikanische Kirche, also im Prinzip die Katholiken, sind dort nicht in Vodace, also in Italien, sondern in Kastilien angesiedelt. Das ist nochmal der Unterschied, der am meisten auffällt. Es gibt dann auch so sozusagen das Halbmondreich, das ist quasi so östlich Arabien und so weiter, das wird aber in der ersten Edition genauso wie Amerika vollkommen ausgeblendet. Also man konzentriert sich wirklich auf Europa, was in dem Fall eben reicht von Avalon, was eben die britischen Inseln sind, bis Usuria, was im Prinzip das Äquivalent ist von Russland, wo es dauernd schneit, dauernd kalt ist. Oben gibt es dann eben Westermania, das sind so die Wikinger, die wirklich sich so aufspalten. Einerseits sind so Ort die Hanse und andererseits wirklich in die Wikinger. Wie gesagt, unten eben begrenzt von Vodace. Jetzt irgendwie Afrika, eben Amerika oder die Amerikas, der Nahe und der Weitere Osten oder gar China und Japan und Asien haben wir gar nicht in Wirklichkeit. Also es konzentriert sich auf das und wird aber angereichert, zumindest in der ersten Edition, da weiß ich nicht, wie das in der zweiten Edition ist. Es ist quasi Mantel und Degen. Also wenn man kennt, Flucht der Karibik, die drei Musketiere, wurscht in welcher Verfilmung, wenn man kennt, der Mann mit der eisernen Maske, wie Doc, was gibt's noch, der Pakt der Wölfe, ja, das sind lauter Geschichten, die kann man super eins zu eins dort einfach spielen. Allerdings ist auf der Welt was Besonderes, zumindest in der ersten Edition, da muss ich dann eh fragen, Melanie, wie das in der zweiten Edition ist, es gibt nämlich auch Zauberei, also die Melanie hat schon gesagt, es gibt zum Beispiel so die Feenwesen, die Ski, die sind in Avalon und es hat immer, ein Land hat einen Zauber. Oder eine Zauberdisziplin. Das kann zum Beispiel sein Glamour, also das Verbergen von Avalon oder Porté, das ist Teleportieren im Prinzip in Montaigne. Und das Spannende ist das, dass das die Zauberer an sich immer nur die Adeligen sind. Also das wird über den Adel, über das Adelsblut weitergegeben. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist das, dass es so ursprünglich einmal ein Ort römisches Reich gegeben hat. Und nun vorher irgendeine Spezies, wo man nicht genau weiß, ob das jetzt Menschen waren oder nicht, die quasi hochentwickelt waren. Das heißt, man hat so ein bisschen, wenn man möchte, mit so Artefakte fast ein bisschen einen Science-Fiction-Einschlag, den man sozusagen hineinbringen kann. Aber im Wesentlichen ist es Mantel und Degen mit Zauberei. Die einzigen, die zumindest in der Grundausstattung keine Zauberei haben, sind die Kastilier, weil die sind ja recht gläubig. Da gibt's aber dann in der Erweiterung den El Fuego, das ist der Feuerzauber. Aber, also ich, die Usurier, glaube ich, kennen sie in Tiere verwandeln und so weiter. Also da hat jeder so ein bisschen was und das ist immer recht spannend eigentlich und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ne? Vielleicht nur ganz kurz und dann höre ich meine Monologe wieder auf zur ersten Edition. So gibt das Spielerhandbuch, Spielleiterhandbuch, dann verschiedene Regionenbände, also für jedes Land eins, inklusive der Stadt Freiburg in die Eisenlande, das ist Deutschland, eben nach dem 30-jährigen Krieg. Zusätzlich dann einige Bücher, also gerade zum Beispiel Usurien, Quellenband oder der Piratenband, der heißt dann Waves of Blood, wo es so richtig dann um Schiffskämpfe und so weiter geht, die sind niemals auf Deutsch erschienen, zumindest habe ich nicht auf Deutsch. Sind die gleichen Regeln, also siebte See, ist aber nicht. Und was dann auch noch gibt, das habe ich mal auf der Spielemesse Essen entdeckt und als Rollenspieler, man kauft ja solche Dinge, gibt es nämlich Swashbuckling Adventures, das ist D20 und das ist im Prinzip die Welterweiterung und da gibt es zum Beispiel das Siede, also das Skibook of Nightmares, also das Setting an sich gibt es auch zu einem gewissen Grad für D20, das habe ich damals recht lustig gefunden, aber halt die erste Edition und ja, ein Sammelkartenspiel, ähnlich wie Magic, hat es auch mal dazu gegeben. Das habe ich mal gekauft, habe es nie gespielt. Finde es aber recht nett, wenn man jemals ein NPC oder Artefakt braucht, dann ja, als Rollenspieler ich sehe euch jetzt dort über Video, ihr lacht, aber ihr wisst es ja genau, es ist ja nicht wichtig, ob man es braucht, man hat es halt einmal.
Ich weiß halt nur, wo es bei mir auch rumliegt.
Also ich weiß sogar, wo es rumliegt, aber die Bücher stehen ja nicht geordnet, aber stimmt ja. Das ist, manchmal weiß ich auch nicht ganz, wo es ist. Ja. Aber also zusammengefasst, die erste Edition, echt super. Also die Welt alleine echt super, weil es mal was ganz was anderes ist. Also dieses Swashbuckling halt einfach. Und was die Melanie auch gesagt hat, ist, was man schon bei der ersten Edition wahnsinnig schön sieht, diese Klischees. Also das Spiel geht mit Klischees um, aber nicht in irgendeiner bösartigen Art und Weise, sondern eben so richtig, wie kann man Land in zwei Sätze schlecht beschreiben. Ja? Also Usuria, Wodka und Kalt.
Ja.
Jetzt einmal ja, Wikinger und viel Haar und so und Montaigne, genau, gepuderte Perücken und keiner wascht sich so in die Richtung, aber es gibt Musketiere, am besten, wie gesagt, im Vodace. Es ist in Wirklichkeit ein ganzes Land, nur Venedig und viel Mafia. Und am besten gefällt mir, glaube ich, die Beschreibung für die Eisenlande, also Deutschland. Da steht nämlich, glaube ich, im Buch drinnen, wenn man mit Schlamm und Dreck die Welt ernähren könnte, wir wären das reichste Land. Die Eisenlande. Und das ist super. Und vor allem, die haben nämlich auch keinen Zauber, sondern die haben so Dracheneisen, nennen sie das. Da kann man so spezielle Schwerter und Rüstungen schmieden. Also das geht dann auch von der Zauberei manchmal ein bisschen weg. Das ist recht spannend eigentlich. So, jetzt höre ich aber wirklich auf. Entschuldigung, dass ich so lange geredet habe, aber ihr seht, das Spiel begeistert mich einfach nach wie vor. Wir haben es relativ lange mal gespielt mit einem wahnsinnig klassen Meister, der sich diese Klischees auch wirklich immer zu Herzen genommen hat. Und ja, also wir haben zum Beispiel regelmäßig, wenn wir irgendwo nach Vodace gekommen sind oder nach Kastilien, haben wir immer ein paar Eisenländer sitzen gesehen, die gerade irgendwas saufen, so in die Richtung. Weiß nicht, wo man das hernimmt.
Nachdem du so einen großartigen Monolog voller Inhalte seitens der ersten Edition geliefert hast, kannst du da noch irgendwas ergänzen?
Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe auch lange die erste Edition gespielt und fand sie aus genau den gleichen Gründen super, weil man spielt wirklich Helden im Sinne von, die sind halt auch, erstmal sind sie gut, sie machen gute Dinge, sind vielleicht auch mal so Robin Hood-artig, also eigentlich nicht so ganz legal, aber machen halt gute Sachen und sind besser als die meisten anderen. Also wenn da irgendwie 10 Gegner kommen, dann fuchtelt man einmal mit dem Degen und dann fallen die halt schon um und schwingt dabei noch am Kronleuchter und springt auf die Treppe, läuft dann hoch, küsst nochmal die Frau, die da kommt, wirft sie dann dem ersten Schurken irgendwie in den Arm, dann fällt er um auf die 5 anderen, die wie die Dominosteine umfallen. Also sowas kann man da spielen. Und darum war das früher auch mit eins meiner Lieblingsspiele. Und als Pegasus dann gefragt hatte, ob ich die Chefredaktion für die zweite Edition übernehme, die ich da auch schon gebackt hatte, als die im Amerikanischen angekündigt war, habe ich natürlich gleich zugesagt. Und als Spieler der ersten Edition erkennt man die zweite sofort als siebte See. Das ist überhaupt kein Problem. Viele der Geschichten sind ähnlich. Also die Magiearten. Magie ist auch nicht so übermächtig in dem Sinne, überall findet man irgendwie Magie. Nein, es gäbe Magie, die kann man auch gerne benutzen und man trifft vielleicht mal jemanden, aber es ist selten. Also nicht DSA-Stil mit, da kommen die Leute mit den Feuerbällen oder ähnliches oder wie bei D&D. Und man ist halt, man macht ganz ruhige Abenteuer. Überall kann man irgendein Abenteuer vor Ort, das ist wunderbar schön zum ruhige Kampagnen spielen, zwischendurch dann irgendwelche spannenden Kämpfe, die aber trotzdem nicht so regelintensiv sind, in beiden Editionen vollkommen egal. Die Änderungen in der zweiten sind eher im Detail und es ist vieles mehr ausformuliert, was das Setting betrifft, genau. Auch dass viele Eigenheiten von den verschiedenen Ländern noch ein bisschen besser getroffen werden. In Avalon ist jetzt eindeutig unterschieden in Innismore und die Hochlandmarschen, also Schottland und Irland, die dann auch noch unterschiedlich sind, aber trotzdem in allem noch Avalon Großbritannien sind. Es gibt den Sarmatischen Bund, das gab es vorher nicht, das ist Ostblockstaaten in dem Sinne, also nicht Usura Russland, sondern ja etwas weiter südlich. Das ist vom Setting her könnte das Richtung Ungarn, Jugoslawien etwas in der Art sein. Das ist auch sehr spannend zu spielen. Das gab es, wie gesagt, vorher nicht. Jedes Land hat jetzt eine Magie, die auch, also neben dem den Dracheneisen, was es immer noch gibt in den Eisenlande, also Deutschland, Eisen, Stahl, wie sich Amerikaner das so schön vorstellen, gibt es da jetzt Hexen, die klischeehafte Hexengebräue brauen, Flugsalbe und irgendwelche Krötenaugensachen und ähnliches. Die Geschichte ist leicht vorangeschritten. Es gibt die NSCs, die in den Geschichten und Kampagnen der ersten Edition wichtig sind, gibt es auch noch in der zweiten. Teilweise eher später in der Zeit angesiedelt. Also es gab den Krieg des Kreuzes. Wie hieß der in der ersten? Hieß auch so, oder?
Ich glaube auch, ja. Das war es jetzt nicht. Aber Krieg des Kreuzes sagt man was, ja.
Also ein großer Krieg zwischen Montagne und Eisenlande und Kastilien und so ein großes Mischmasch. Und der ist gerade zu Ende in der zweiten Edition. Was noch mehr dazu führt, dass die Eisenlande in vielen Fällen wie nach dem 30-jährigen Krieg einfach zerstört sind. Das führte noch mehr zum Setting dazu. Dementsprechend sind auch Monster, die man treffen kann, weil klar, wenn man Abenteuer erleben will, braucht es auch irgendwelche Monster. Die sind dann auch da thematisch passend. Da gibt es dann Schrecken, die in den alten Ruinen hausen oder auch mal Vampire. Und in Montagne, Frankreich, gibt es dann eher so die adligen Vampire, wie man sich das dann irgendwie so vorstellt. Seeungeheuer gibt es auf der See, da kann man die Karibik haben, da kann man aber auch Sklavenaufstände haben, weil das ist auch etwas, was in der zweiten Edition deutlicher ist. Es werden Probleme in der europäischen oder Weltgeschichte auch angesprochen und trotzdem damit gespielt. Also einige der Piratennationen sind durch Strafgefangene gegründet oder durch Aussteiger, Leute, die geflohen sind. Es gibt Kolonien, die dann auch meistens Sklaverei beinhalten und die Sklavenaufstände und als Guter hilft man da denn natürlich und die böse Wendelsche Liga, das ist so eine Art Überhanse, nicht direkt wie die Hanse, da gibt es noch ein bisschen was mehr, aber es gibt verschiedene Organisationen, die dann den bösen Sklavenhandel machen und ähnliches, also sowas wird auch mit erwähnt. Man braucht damit nicht spielen, jeder kann sich genau sein Setting irgendwo finden. Es gibt Leute, die lassen diese ganze Schifffahrt außen vor, was man normalerweise mit Piraten spielen könnte. Manche spielen nur Piraten. Manche machen eher die Abenteurer Entdecker, weil die diese UFO-artigen alten Völker, wo man noch Ruine findet, das gibt's immer noch. Das ist aber eher immer in den Nebensätzen verpackt. Kommt vor allen Dingen in der neuen Welt, also den Amerikas vor, dass man da in den Ruinen vielleicht irgendwelche merkwürdigen Artefakte finden kann, wenn man denn gerne so die Schatzsuche machen möchte. Viele Glaubensarten, Götter, Religionen kommen vor, die meistens mit der Magie verwoben sind. Also in Usura gibt es so eine Art Väterchen Frost und Baba Yaga-artige Sachen, die dann ihre eigenen Geschichten haben und die passenden Anhänger, Religionen dazu. Im Sarmatischen Bund gibt es eher so eine Magie des reisenden Volkes. Also gibt es auch Kobolde, mit denen man dann Handel abschließt und dann hat man meistens Pech gehabt, wenn man denen mal wieder die Seele verkauft. Avalon gibt es immer noch, da ist man mehr so eine Reinkarnation von irgendwelchen alten Rittern der Tafelrunde. Also auch die Magiesachen haben immer eine passende Verortung. Das ist bei den exotischeren Sachen, also dem Halbmondreich und ähnlichen, noch ein bisschen deutlicher, dass sich die Leute da wirklich Gedanken gemacht haben. Was für Leute sind da? Treten wir denen nicht auf die Füße? Okay, Deutsche haben sie jetzt mit ihrem Oktoberfest-Flair nicht gefragt, aber in den Zusatzbänden, gerade dem Halbmondreich, waren sehr viele dabei, die sich da auch thematisch auskennen. Da hatte ich am Anfang so ein bisschen Angst vor, dass man da zu sehr mit Klischees spielt, die denn den Leuten von da eher verletzend vorkommen.
Das heißt, das ist in Summe für mich jetzt als Außenstehender vom gesamten Setting her gesehen ernster worden und umfassender geworden gegenüber der ersten Edition.
Auf jeden Fall.
Das hört sich aber noch wahnsinnig coole und sinnvolle Erweiterungen an. Also das macht man jetzt eher Lust auf mehr, wenn man die erste Edition kennt, dass man sagt, man beschäftigt sich mit der zweiten auch. Weil, ich meine, generell, was mich im positiven Sinne gleich mal interessiert hat, darum auch mal zur Sicherheit die Bücher gekauft und dann leider noch nicht gelesen, war einfach die Geschichte mit die Amerikas. Also da jetzt zu sagen, da haben wir jetzt die Möglichkeit in der Karibik und eben auch dieses Azteken-Inka-Maya-Thema zu spielen, was ich wahnsinnig cool und wahnsinnig passend finde. Ich habe eine Frage an die Melanie, die mir jetzt gerade eingefallen, wie du mir erzählt hast, wie du zu dem gekommen bist. Du hast ja gesagt, du hast das über Pegasus gemacht.
Ja.
Oh, das ist jetzt richtig, ja. Und als alter auch Cthulhu-Spieler weiß ich ja, dass bei Pegasus es nicht nur Übersetzungen gibt vom englischen Original, sondern Pegasus auch wahnsinnig daran arbeitet, eigene Inhalte zu bringen, beziehungsweise da Sachen zu erweitern. Gibt es da irgendwas, was du erzählt hast? Habt ihr jetzt primär übersetzt? Habt ihr eigene Inhalte geschaut, wo es passen dazu? Habt ihr es weiter? Also das ist ja bei den verschiedenen Pegasus-Publikationen ganz unterschiedlich.
Also wir haben eigene Abenteuer rausgebracht. Meistens hängt das vom Lizenzgeber ab, was erlaubt ist. Es gibt welche, die erlauben nur Übersetzung. Das war mit John Wick eigentlich ganz einfach, weil wir durften Abenteuer rausbringen, so viel wir wollten, solange die nicht irgendwie große Hauptgeschichte verändern. Wir hätten es eigentlich auch ganz gern gehabt, dass wir irgendwo mehr machen können, also Geschichte vorantreiben, wie in Eisen zum Beispiel. Ja, Deutschland Eisen passt so ungefähr. Wie wir das in Shadowrun dürfen bei Pegasus. Dann dürfen wir die ADL, die Allianz Deutscher Länder, also Deutschland in Shadowrun-Zeit ändern. Das war bei Siebte See dann nicht so, dafür halt nur Abenteuer. Was passiert wäre, wenn die nicht zwischendurch halt ihr Verlagsproblem bekommen hatten, jetzt gehört der Verlag oder jetzt gehört das ganze Jahr einem Verlag und war vorher anders und dann kam nichts mehr raus, weshalb Pegasus das auch dann eingestellt hat.
Leider.
Ja, also ich finde es auch schade. Aber wenn ich jetzt so schaue, wie viele Bücher seitdem rausgekommen sind, das ist nicht besonders viel. Und es ist halt sehr schwierig für einen Verlag, ein System zu verkaufen und immer sagen zu müssen, ja, vielleicht kommen die angekündigten Bücher nochmal, vielleicht in 5 Jahren, wer weiß. Und so ähnlich ist das. Es sollte, weil ich glaube, das Buch ist als PDF-Vorlage mittlerweile raus, ein Buch über verschiedene Städte geben. Und eine Stadt wäre in den Eisenlanden gewesen und da hatte ich Gespräche mit den Autoren und durfte theoretisch was mit abklären, aber das hat es dann, also ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt wirklich schon alles fertig ist. Und das ist 5 Jahre her, glaube ich, also schwierig, aber eigene Abenteuer durften wir machen, die haben wir auch rausgebracht. Auch deshalb, weil es relativ wenig amerikanische Abenteuer gab. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr geworden ist. Wenn ich eigene Runden spiele, spiele ich meistens eigene Sachen. Darum habe ich da gerade nicht mehr so den Überblick. Aber wir haben 2 Abenteuerbände und ich glaube ein kleines Heftchen rausgebracht. Und da sind zwar auch übersetzte Abenteuer drin, und zwar alle, die bis zu dem Zeitpunkt veröffentlicht waren. Also 3, glaube ich. Und der Rest ist eigene Sachen.
Wobei ich sagen muss, an dieser Stelle, die Bücher alleine sind ein Wahnsinn. Also ich habe ja die ganzen Quellenbände, ich bin ja weniger Abenteuerbandkäufer, muss ich sagen, sondern mehr Quellenbandkäufer, und die, was ich habe, sind wahnsinnig gut gemacht, wahnsinnig gut geschrieben, soweit ich schon eingelesen habe, wunderbar illustriert, also das ist echt, also wahnsinnig toll von Pegasus, muss ich an der Stelle sagen, einfach auch umgesetzt. Ja. Ich meine, es waren die alten schon sehr schön illustriert, eher jetzt nur mit was so erinnert, schwarz-weiß und halt wenig Farbe, aber die Neichen ist eine Freude, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hast du die alten Bände auch auf Deutsch, die es gab, für die erste?
Alle, die es auf Deutsch gab, habe ich auf Deutsch, ja. Aber bis auf Usuria, glaube ich, sind die Regionalbände alle auf Deutsch rausgekommen. Und mein Lieblingsband bei ist nach wie vor die Piratennationen. So, aber das mit dem kann ich am meisten anfangen. Ja, und ich habe ein paar, habe ich dann von diesen Societies. Also es gibt ja auch so, vielleicht wieder Zuhörerinnen und Zuhörer, so Societies, wo man sich anschließen kann. Ich war immer bei der Explorer Society zum Beispiel, der Explorer Gilde, glaube ich, hat die Kassen irgendwie so, aber es gibt ja zum Beispiel auch die El Vagos, also die Zoros, das ist nämlich nicht nur einer, sondern so ganze Gruppen und so. oder die Rosenkreuzer oder Eisenkreuzer, wie die heißen, gibt es auch welche. Ja, da gibt es, glaube ich, auch so ziemlich alle irgendwie auf Deutsch.
Ich dachte nur an das Eisenlandebuch und die wunderschönen deutsch klingenden Begriffe für Städte und Namen.
Ja, also wo ist das bei Freiburg? Das ist eine der wichtigsten Städte, wo die adelige die Fauna Pösen ist. Das ist bei mir in Erinnerung geblieben. Das ist für mich kein deutscher Name, aber offenbar für die Amerikaner.
Ja, vieles klingt nur so. Das ist in der zweiten, überraschenderweise, ich weiß nicht warum, ein bisschen anders. Aber da gibt es halt auch die schwarzen Walde und ähnliche Dinge.
Ja, aber andere Frage, die mich auch noch umhertreibt, weil ich habe das einmal gelesen, aber ich weiß nicht mehr so ganz. Warum heißt das Spiel nicht Siebte See oder besser gesagt, was ist die Siebte See?
Warum das jetzt so heißt oder was genau meinst du?
Ja genau, warum das Spiel Siebte See heißt, beziehungsweise im Spiel, im Setting, was die Siebte See ist. Weil es gibt ja in der zweiten Edition erstmals auch die Achte See, was ich ziemlich cool gefunden habe.
Ja, das ist diese Zwischensee, wo die Seeleute verloren werden, also eher so eine mysterische See. Früher habe ich mir das immer erklärt mit, die Erde ist flach und außenrum fällt man dann runter und davor ist dann irgendwie die siebte See. Ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob da jetzt so viel mehr in der zweiten Edition beschrieben ist. Außer immer als fluffartige Textbereiche, weil das meiste, was es gibt, sind ja Hintergrundbände. Und da sind so viele Geschichten und Abenteueraufhänger drin, wie genau halt auch solche Sachen. Aber ein Absatz und dann folgen die nächsten 5 Ideen. Und irgendwann habe ich dann den Überblick verloren. Und da es keine Kampagnenbände gibt, was ja sonst hilfreich ist, wenn es zu irgendeinem Thema ein bisschen mehr gibt oder Abenteuer, die das aufgreifen, dann wird es halt schwierig. Also genauso wie, es gibt ja so eine Art Cthulhu-Gott unter Wasser, den man anbeten kann und dem Körperteile spenden und ähnliches.
Es gibt überall einen Cthulhu.
Ja, also das heißt, die Siebte See ist dann ähnlich so ein Marketing-Gag wie DSA in DSA.
Ja, da kommt das noch viel seltener vor.
Ich habe das also in der ersten Edition in Erinnerung, Siebte See ist so eine Art Bermuda-Dreieck oder eben ist es so eben was Mystisches, genau, wo die Zeit irgendwie so anders ist und so weiter und so. Aber wie gesagt, spannend habe ich gefunden, das habe ich nämlich dann ein bisschen gelesen. In der zweiten Edition gibt es eben die achte See, das irgendwie im Halbmondreich eine riesige Wüste ist oder sowas. Das wird offenbar dort als achte See bezeichnet.
Das ist aber lustig. Ja, das stimmt. Habe ich vergessen. Gut, dass du mich erinnerst. Sorry.
Danke. Ich würde nur ganz kurz was sagen, auch zur ersten Edition, von den Regeln her, das hast nämlich du zuerst, Axi, gesagt, diese drei Klassen von Gegnern mit den, was, Henchmen, also quasi die Mitläufer, wo man eben Zähne mit einer Kugel auch töten kann. Dann gibt es eben die Normalen, die sind so ebenbürtig dem Helden und dann eben der Schurke, der Oberschurke, der quasi erst am Ende der Kampagne stirbt. Also der stirbt nicht, den kannst du nur runterhauen, er taucht wieder auf. Ja. Aber eben diese Geschichte, dass man halt so mit dem Säbel, wie du gesagt hast, zweimal umeinander wedelt und dann du kannst drei Leute auf einmal kannst erstechen. Weil man ist ja ein Held. Und da muss man nicht einmal magisch sein, sondern es ist einfach so. Und das finde ich wahnsinnig schön, weil es, wie du auch gesagt hast, gerade glaube ich für Einsteiger ein wahnsinnig befriedigendes Erlebnis ist oder sein kann. Also ich denke, da ist erst einmal Siebte See spielen und dann ist erst einmal Cthulhu spielen. Ich spiele wahnsinnig gern Cthulhu. Und da sind wir volle Wäsch eingefahren. Da haben wir verkackt, wie man so schön sagt.
Das heißt grundsätzlich, also wenn ich jetzt was spielen möchte, wie aus den 80er oder 70er Jahren Sindbad oder eben die 4 Musketiere oder irgendwas in dieser Richtung, alles was ein bisschen, oder aus den 70er Jahren die ganzen Danny Kaye-Filme und so weiter, dann bin ich hier absolut richtig.
Unbedingt.
Ganz genau.
Das klingt perfekt. Aber wie unterscheiden sie sich dann noch, die zwei Editions? Also ein bisschen was kenne ich von der zweiten Edition. Wie ist da die erste Edition? Regeltechnisch zur zweiten Edition. Wie kann man sich das da vorstellen?
Beides sind leichte, schnell erlernbare Regeln, die den Spielfluss nicht stören. Und man erzählt vorrangig und die Regeln sind zur Unterstützung da. Das ist bei beiden. Die zweite Edition macht das gefühlt etwas moderner, in die Richtung, wo viele der fast reinen Erzählrollenspiele halt gehen. Das ist wahrscheinlich vorrangig Geschmackssache, aber wie gesagt, in beides kommt man gut rein. Also die zweite ist, wenn man, also ein bisschen mehr Anleihung an Fate, also mehr gefühlt Mechanik, wenn man das erstmal als Rollenspieler liest, der andere Regelsysteme im Kopf hat. Wenn man das als Anfänger liest, ist das vollkommen selbsterklärend. Das habe ich schon mehrmals in Einsteigerrunden gemerkt, dass die, die vorher noch nicht viel Rollenspiel gespielt haben, damit deutlich einfacher klarkommen als Leute, die 5 verschiedene Systeme schon kennen. Es wird relativ verkopft erklärt, weil es halt Regeln sind, aber gedacht ist bei beiden Systemen, man soll vorrangig erzählen. Und das Erzählen ist wichtig. Wir sollen Spaß haben. Wenn ich immer erzähle, ja, ich hau drauf, dann kann man so halt auch spielen, aber meistens macht es halt deutlich weniger Spaß.
Genau, weil da muss man hingehen und sagen, da ist der Schurke und da sind seine Gefolgsleute. Ich gehe da jetzt hin, ich zirk mein Säbel, das Licht blendet die ersten 3, dann mache ich einen Stich und dann klingen die nächsten 5 und so ungefähr geht es. Also möglichst glorreich erzählen, man kann da wirklich schön übertreiben. Ich kenne das von der ersten Edition, da spielt man mit 10-seitigen Würfel, wo man je nach Attribut und Fertigkeit mit Spezialisierungen das macht. Und das Schöne ist, dass diese Würfel bei einem 10er, die explodieren, die darf man dann nachwürfeln. Da hat es damals auf die Würfeln, die ich gehabt habe, waren alle meiner ersten Würfelsets, die so spezialisiert waren, hat es 7. Seewürfelsets gegeben, da war dann so eine kleine, so wie so eine Bombe drauf und das war dann immer so am Spielertisch so explodiert und dann ist es gegangen und Schaden und nur 10 Leute gelegen und sowieso und überhaupt und das Schiff versenkt und so. Und dann gibt's auch so, also zumindest haben wir das so gehabt, so Sonderwürfel irgendwie, die man dann zusätzlich kriegt so. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass man hat eben die Attribute, dann hat man die Fertigkeiten und bei alle Fertigkeiten hat man immer nur so eine Art Spezialisierungen gehabt. Und das ist ziemlich cool, weil du hast zwar, es haben 2 Charaktere vollkommen gleiche Fertigkeiten haben können, aber die durch die Spezialisierung vollkommen unterschiedlich sein. Also ich zum Beispiel habe ähnliche Fertigkeiten gehabt wie ein anderer Mitspieler, aber ich war halt zum Beispiel Arzt und der war Hufschmied, so in die Richtung, ja. Und das irgendwie, bei einem D&D-Charakter, ja, und ich mag D&D wirklich gern, weil mein erstes Rollenspiel, also auch D&D, hast du da gleiche Attribute und hast du gleiche Fertigkeiten oder Skills, dann bist im Prinzip gleich, ja. Aber dort haben sie die leider regelmechanisch unterschieden, weil du hast eben so Sets, soweit ich mich erinnern kann, gekauft. Und, ja. Und es ist eben immer darum gegangen, dass das hat bei uns auch der Meister total, also der Torxes, der das geleistet hat, der Ratner Christian, hat das auch wahnsinnig gut umbringen können. Also da war einfach eine Stimmung da und da sind wir wirklich angetrieben worden, dass wir das möglichst glorreich schildern. Ja. Also das ist nicht so dieses, ja, ich hau drauf, das hat es nicht gegeben, weil dann hat man gleich einen Würfelabzug gekriegt, wegen schlechtem Rollenspiel sozusagen. Ja. Oder sie haben gleich nur fester draufgehauen oder es ist dann was ganz was Schreckliches passiert und ja. Übrigens an der Stelle, weil ich gesagt habe, was Schreckliches passiert, da erinnert mich an ein Kapitel, da steht drinnen im Spielleiterhandbuch im Alten und das hat mir damals so gut gefallen, quasi wie spielleitest du, ja? Und dann ist irgendwie so gestanden, du sollst deine Spieler niemals töten, weil du kannst mit einer viel Schlimmeres anstellen. Sperr sie ein, lass dann abendelang da drinnen in diese 4 Meter Wand verbringen, erklären, was die Ratten mit einer tun und wenn sie sich aufregen, sag immer, ich hätte dich auch töten können. Und dieser Ansatz zieht sich durchs Spiel durch. Es ist lustig, auch für den Meister, aber es ist gnadenlos, aber es ist wunderbar.
Aber ich dachte, es ist kein Cthulhu.
Ja, geistige Stabilität gibt es tatsächlich nicht. Aber wir haben sehr Cthulhuide Abenteuer gespielt manchmal. Also das ist dieses klassische 19. Jahrhundert-Horror. So, man kommt zu einem Schloss, da ist einer und so. Das kann man mit dem super spielen. Super.
Ich sag ja, alles ist möglich. Man findet die Art vom Spiel und man hat auf jeden Fall leicht, ohne dass man irgendwas verbiegen muss, die Möglichkeit, genau das zu spielen.
Genau. Also man kann auch genauso, man kann Intrigen am Hof spielen, man kann Piraten spielen, man kann die klassischen Musketiere spielen, man kann fast Indiana Jones-artige Abenteuer spielen, du kannst eben auch irgendwas in Richtung Science Fiction, Atlantis, versunkene Städte und so weiter machen. Es geht alles. Also das ist, ja, geht. Und genau, man braucht es nicht einmal verbirgen, Setting, weil Setting gibt es hier.
Und es ist, egal welche Edition, eigentlich auch sehr schwierig, an irgendwelchen Abenteueraufhängern vorbeizukommen. Also das Spielerhandbuch in der ersten Edition reicht oder die Trennung Spieler-Spielleiterhandbuch gibt es in der zweiten nicht. Da gibt es halt nur das Grundregelwerk. Da die Kurzbeschreibungen reichen schon, um so viele Ideen für die nächsten Abenteuer zu bekommen. Und die ganzen Zusatz-Setting-Bände hatten wir ja vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt neben diesen Ländern, die alle auch ihre eigene Geschichte und Probleme in sich haben, überall auch noch Geheimgesellschaften, die oft wie in Kastilien diese Zorro-artigen, die wollen dem einfachen Volk helfen. Da hat man dann gleich noch eine soziale, wir retten die Leute, helfen den Leuten Komponente drin. Dann gibt es im zweiten jetzt die Sklaverei und Vodace hat auch ein Problem, das ist Italien. Da, also gerade in der zweiten, da ist es noch ein bisschen extremer als in der ersten, Männer und Frauen sind eigentlich komplett gleich. Es gibt im dem Helden- und Schurkenband, das ist so eine Erweiterung zu, was könnte man alles für interessante Archetypen haben und 20.000 Abenteueraufhänger, gibt es auch Leute, die sich beiden oder keinem Geschlecht zuordnen lassen. Also das ist im System halt schon mit drin und das ist normalerweise kein Problem. In Vodace schon, weil da sind Frauen unter der Fuchtel des Mannes, gerade adlige Frauen. Ansonsten müssen die ja immerhin noch arbeiten, das ist dann da nicht ganz so schlimm. Und da dort auch nur Frauen die Vodace Art der Magie machen können, das ist Sorte, das ist so eine Art Schicksalshexen, die an den Schicksalsfäden ziehen können und dann irgendwie böse Flüche, Katastrophen hervorbringen können. Die werden von den herrschenden Männern dann natürlich eingesammelt, damit die dann für die Intrigen, die da an den Höfen gemacht werden, irgendwie arbeiten müssen. Und da gibt es dann natürlich auch eine Geheimgesellschaft, die Frauen Bildung bringen will und diese Schicksalshexen retten und in andere Länder zum Asyl führen und ähnliches. Also
klingt eigentlich sehr modern von den Konzepten her. Also ich kann mich erinnern, dass das Ganze, diese Debatten über Geschlechter oder Geschlechtslose oder Mehrgeschlechtlichkeit in Rollenspielen erst die letzten gefühlt 3 Jahre oder was relevant worden ist.
Siebte See war das, also die zweite Edition. Also die erste war schon mit genau dieser Thematik drin. Also zumindest, dass es vollkommen egal ist, ob Mann oder Frau in den allermeisten Fällen. Das steht auch explizit irgendwie so drin. Die zweite Edition war das erste Buch, das ich aufgeschlagen habe und ich sehe ein Bild, wo sich 2 Männer küssen. Und dann blätter ich weiter und dann küssen sich 2 Frauen. Und das im ganz normalen Grundregelwerk, neben vielen anderen romantischen Bildern. Keine Ahnung, warum sich Schiffe und Seeschlachten scheinbar so viel eignen, dass sich da irgendwie Leute am Bug küssen oder so. Keine Ahnung. Aber da war Siebte See relativ früh. Was in der Übersetzung auch ein bisschen schwierig war, weil man kann von der Spielleitung sprechen, wenn man Beispiele nimmt und ähnliches, was ja sonst oft im Deutschen leider immer noch männlich ist. So haben wir jetzt abwechselnd immer vom Spielleiter und der Spielleiterin in den Beispielen geredet, weil da ist Spielleitung, wenn mit Name und ähnlichem ist das halt schon schwierig. Aber ja, das war mit einer der ersten Rollenspiele und hat dafür auch natürlich Ärger bekommen, gerade von den Bildern her. Bäh, ich will nicht sehen, wie sich 2 Männer küssen. Und es ist ein Rollenspiel, da muss sowas nicht rein und ähnliches.
Ich finde den Ansatz aber ganz richtig eigentlich. Also, ich kenne es jetzt, in der zweiten Edition habe ich es ehrlich gesagt noch nicht so bemerkt oder so, ja. Vielleicht habe ich mir es noch 2 Mal angeschaut, aber ich finde es gut, also das auf diesen normalen Kontext zu heben und aus meiner Sicht gehört das in jedes Rollenspiel wie so eine. Aber es stimmt schon, also diese Geschlechtslosigkeit oder dass Geschlechter gleich sind, das kommt in der ersten Edition auch super um. Also das sieht man immer drinnen. Es ist egal, ob männlicher Musketier, weiblicher Musketier, da gibt es glaube ich nicht einmal eine weibliche Form davon, weil es eben damals nur Männer waren, ja. Oder halt Piraten, Piratinnen und so weiter. Also es war immer super. Es gibt überhaupt nichts, ja.
Das heißt, also inhaltlich ist es, so wie du vorher gesagt hast, das an und für sich 1:1 oder nahezu 1:1 wie die englischen Vorlagen von der Übersetzung her. hat es abseits, außer jetzt dieser Geschlechtsthematik und der Spielleiter und Spielleiterin Thematik, noch irgendwelche Themen gegeben, wo ihr gesagt habt, okay, wir haben Probleme beim Übersetzen oder die Herausforderungen waren aus seiner Sicht?
Eigentlich war das nur die Geschlechterthematik. Im Grundregelwerk musste man sich dann halt irgendwann mal überlegen, wann rede ich jetzt von der Spielleiterin und wann vom Spielleiter, während es ein Wort im Englischen ist und dann he oder she dann zwischendurch, das fällt weniger auf. Im Helden- und Schurkenband war das schwieriger. Das ist ein Band, der eigentlich nur einzelne Helden und mit Hintergrundgeschichte und einzelne Schurken mit Hintergrundgeschichte mit so ein bisschen Zusatzschurkenmöglichkeiten beschreibt. Immer eine Seite Hintergrundtext zu diesem Charakter, wo man für 10 Kampagnen genügend findet in einem Text, nicht in den anderen 60. Und da bekamen wir dann Probleme mit einem dritten Geschlecht, weil da ein Personalpronomen im Deutschen zu nehmen, ist halt schwierig. Die waren vor 5 Jahren noch deutlich unbekannter als heute. Einfach das englische they ist auch nicht hilfreich. Einfach immer nur den Namen nehmen, funktionierte in den Texten aber auch relativ schlecht, weil das ließ sich dann noch schlechter lesen. Also da musste unser Übersetzer schon so ein bisschen arbeiten.
Ja, stelle ich mir schwierig vor, ja. Absolut. Wenn jetzt jemand sagt, okay, möchte jetzt Siebte See spielen, gibt es aktuell irgendwie die Möglichkeit, auf die Publikationen außer auf dem Secondhand-Markt zu stoßen?
Also die zweite Edition kann man noch als PDF bei Pegasus kaufen, soweit ich weiß. Das ist die einfachste Methode. Ansonsten gibt es sowohl die erste als auch die zweite Secondhand zu kaufen. Und ich glaube sogar ähnlich oft, also das Grundregelwerk der ersten sieht man öfters mal an irgendwelchen Portalen angeboten. Die Erweiterungsbände sind schwieriger. Und naja, von der ersten ist es halt jetzt auch nicht so viel einfacher, weil es ist einfach schon so alt. Aber dafür habe ich das Gefühl, war einfach mal mehr auf dem Markt.
Wobei sagen wir es, dass man gerade das Grundregelwerk der ersten Edition auch noch sehr oft, und das meine ich jetzt positiv, trotzdem auf irgendwelchen Messewühltischen und irgendwo in Angeboten bei Rollenspielhändlern findet, so irgendwie. Also das ist schon, aber es stimmt, je mehr man in die Materie reingeht, also je mehr Regionen oder Geheimgesellschaften oder Abenteuerbande, das ist schwierig, aber ich sehe es ähnlich mit der ersten Edition, alleine das Spielerhandbuch, ich glaube, mehr braucht man eigentlich nicht, wenn man mal loslegen möchte, und auch da ist wahnsinnig viel drinnen. Und Siebte See ist eine Nische. Das heißt, es ist eine Nische von einem Genre, das eigentlich, dieses Mantel und Degen, in die Rollenspiele nicht so sehr vorkommt. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass man sagt, man hat einen Film, den man dann quasi einmal irgendwie verarbeiten kann, geht. Was ich, der Name der Rose, haben wir mal gespielt, ja. Oder eben der Pakt der Wölfe. Das ist das Montaigne-Abenteuer, finde ich. Ja.
Und eigentlich, also zum Spielen braucht man bei beiden Editionen nur, also das Spielerhandbuch würde bei der ersten sogar reichen, weil die Regeln reichen. Und das Grundregelwerk bei der zweiten. Denn es gibt so wenig Regeln. Die meisten anderen Bände sind halt Setting-Bände und oft ist so ein bisschen Regel versteckt, weil sich zumindest auf dem deutschsprachigen Markt Sachen mit Regeln immer noch oft etwas besser verkaufen. Und darum ist bei vielen dann immer irgendwie Regeln drin. Also in den Welt-Setting-Bänden für die zweite sind Zusatzmagie-Sachen drin, die im Grundregelwerk nur nebenbei erwähnt wurden oder gar nicht. Im Piratenband ist Schiffskampf drin, ein bisschen was ist zwar im Grundregelwerk, aber da ist es ausführlicher mit seinem eigenen Schiff bauen und aufleveln und Leute anheuern, weil man kann ja so ein Riesenschiff jetzt nicht mit den Helden alleine machen. Solche Sachen im Halbmondreich sind Riesenkampfregeln drin, also im Sinne von Armee gegen Armee. Also nicht, dass ich das jemals spielen würde, aber es hat halt jeden Band irgendwie Regeln, aber Grundregelwerk reicht bei beiden Editionen.
Es würde mich was interessieren, und zwar, sind auch Regeln vorhanden, wie ich ein Haus baue oder kaufe?
Haus? In der zweiten definitiv nicht, nein. Es gibt auch keine Ausrüstung. Überhaupt ist es nicht nötig, weil man hat halt immer seine Waffe dabei. Und mit der macht man halt seinen Schaden, je nachdem, wie man denn da würfelt. Und die Waffe ist halt gleich. Also man kann jetzt nicht Waffe plus 5 irgendwo finden, kaufen, sonst was. Darum ist da Ausrüstung irrelevant. Und es wird explizit geschrieben, man spielt gemeinsam. Spielende und Spielleitung. Und nicht irgendwie gegeneinander. Darum braucht jetzt die Spielleitung auch nicht irgendwie sagen, ha, ihr habt aber nicht das Richtige eingepackt. Das sind zwei Helden, die können alles und werfen alle Gegner sofort um, aber sind natürlich zu doof, jetzt irgendwie die Zunderbox mitzunehmen oder so. Darum ist vollkommen irrelevant, welche Ausrüstung ihr habt, halt die dabei, die wichtig ist. Es gibt Reichtumspunkte, damit man jetzt nicht sagen kann, ja, aber ich habe 5 Schiffe auf der Hand, wenn ich sie gerade brauche, das funktioniert dann doch nicht. Aber alle andere Ausrüstung hat man halt dabei.
Was mir in der ersten Edition sehr gut gefallen hat, ist das, der Umgang mit Schusswaffen, weil wir reden ja da von so Flinten, Pistolen und Vorderlader. Und da war bei uns immer so die Regel, und ich glaube, das steht auch im Buch drinnen, man hat eine Pistole, einen Schuss, dann würde man in Runden ja nachladen, da ist aber der Kampf vorbei. Das heißt, man hat entweder 6 Pistolen, so wie man das auch manchmal in den Filmen sieht, dann schießt man jetzt 6-mal, oder man nimmt eine Pistole, schießt, haut's weg, nimmt sie die vom Feind, den man gerade getötet hat, schießt die nächsten an und so kommt man durch. Ja. Aber stimmt also mit Schwertern und so weiter, man hat halt einfach so eine Muskete oder eine Hellebarde oder einen Degen. Aber alles andere, ich glaube, nur bei die Dracheneisen-Artefakte gibt es ein bisschen Regeln, wenn man jetzt eine Drachenrüstung hat, teilweise, oder einen Drachensäbel, also Dracheneisensäbel, dann ja, aber alles andere, genau das hat man halt. Ja. Und auch so das Geldsäckchen, das man so in Wirten schön umwirft, das ist kein Problem, weil man ist ja ein Held. Und so, also das war bei uns auch so.
Das heißt also im Umkehrschluss, fehlen funktioniert nicht oder funktioniert das dann schon? Weil würfeln ist ja dann trotzdem der Zufallsfaktor. Kann man die Probe nicht schaffen auf das, was man vorhat, oder ist die Wahrscheinlichkeit verhältnismäßig gering, nachdem er Held ist?
Es funktioniert auf einer anderen Ebene. So, was mir in Erinnerung ist, also im Kampf jetzt, wenn du jetzt da 50 Gefolgsleute hast, so eine Piratencrew, dann ist natürlich da, dass da jetzt einmal in einer Runde halt einmal weniger erledigst und dann einmal mehr so in die Richtung. Also selbst mit einem schlechten Ergebnis bist du da, zumindest in der ersten Edition, meine Erinnerung noch sehr, sehr gut gewesen. Und wenn du dann spätestens gegen diesen Gehilfen oder vielleicht sogar gegen den Schurken kämpfst, ja, das kann natürlich für einen Helden schlecht ausgehen im Sinne von, es kann ihn zurückwerfen. Also so, dass er jetzt stirbt, außer man hat es vor, selten. Aber man ist dann halt eher ohnmächtig oder hat halt, ich glaube, Fleischwunden hat das geheißen. Also so die Dinge, die dann sind dann in der nächsten Szene, das ist immer dann noch ein Kampf, sind die weg. Also es hat da so Fleischwunden gegeben, es ist nur eine Fleischwunde, das ist wieder weg. Man hat auch dann immer saubere Kleidung an. Also das war bei uns immer ganz wichtig. Zuerst einmal gekämpft und dann hat der Meister gesagt, so, ihr geht jetzt mit euren strahlenweißen, frisch gebügelten Hemden, die man so hat, geht man dann weiter. Das ist in viel mehr so. Aber man kann natürlich als Held auch ganz klar unterliegen und dann eben da in schreckliche Probleme geraten. Aber es ist nicht so, gefühlsmäßig nicht so auf Leben und Tod, sondern einfach so, wenn es ein Film war, dann ist das jetzt so diese Katharsis, wo eben der Held einmal ganz unten ist. Und das sind so die, also meiner Erfahrung nach so die schlechten Würfe eigentlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Melanie, beim Spielen und so.
Sterben kann man eigentlich schwierig. Also es gibt die Möglichkeit, dass ein Schurke einen Helden umbringt. Da muss die Spielleitung einen Gefahrenpunkt für ausgeben, aber das wird nur in Absprache mit dem dazugehörigen Spielenden gemacht, dass man nicht einfach irgendeinen Charakter umbringt. Das macht normalerweise keinen Sinn, aber wenn man meint, den habe ich jetzt so lange gespielt, der soll jetzt den Heldentod sterben, dann gäbe es Möglichkeiten. Und das mit den, das ist ja nur eine Fleischwunde, gibt es immer noch. Es gibt eine Spirale mit Kästchen zum Ausfüllen, da wird der Schaden angekreuzt. Und nach einer Szene, in der zweiten Edition gibt es Szenen, entweder eine Action-Szene, es ist ein Kampf, fängt an, wenn der Kampf anfängt und dann wird immer gewürfelt, verteilt, nochmal gewürfelt, wenn irgendwie noch nicht alle tot sind und dann ist der Kampf zu Ende. Und es gibt Drama-Szenen, das sind die längeren Szenen, sowas wie Einbrechen in ein Haus oder ähnliches. Und nach einer Szene sind diese ganz normalen Fleischwunden immer weg. Es gibt aber dramatische Wunden. Und wenn man davon zu viele hat, also 4, dann ist man bewusstlos. Aber wir hatten schon Runden, da wurden denn die bewusstlosen Charaktere die ganze Zeit irgendwie auf dem Pferd mitgeschleift, bis man das irgendwann mal heilen konnte. Das funktioniert normalerweise ohne Probleme. Und es gibt Effekte für erste, zweite oder dritte Wunde, vierte, wie gesagt, bewusstlos. Und das nennt sich der McLean-Effekt. Je verletzter man ist, desto cooler wird man. Weil dann kriegt man bestimmte Sonderregeln, denn das Regelsystem ist halt leicht anders. Man hat immer noch 10-seitige Würfel, aber die explodieren jetzt nicht mehr per se. Man würfelt mit einer Handvoll Würfel, Attribut plus Fertigkeit, und es gibt auch noch viele Vorteile, die jetzt die Spezialisierung ersetzen. Mit der Handvoll Würfel würfelt man und dann bildet man mit diesen Würfeln Sets, die 10 oder mehr ergeben. Also man legt wirklich die Würfel zusammen und guckt, was ist ungefähr 10, und muss es deshalb nicht wirklich zusammenrechnen, weil zu viel Kopfrechnen und dann im Kampf ist natürlich anstrengend. Also legt man halt nur zusammen, wie viel 10er-Sets kriege ich. Und das sind die Erfolge, und dafür kann man Dinge machen. Und wenn man aber, ich glaube, 2 dramatische Wunden hat, dann explodieren die. Wenn man eine 10 würfelt, dann kriegt man einen Zusatzwürfel dafür. Weil nochmal würfeln funktioniert halt nicht, weil man ja die Würfel braucht, um diese Sets zu bilden. Aber dafür kriegt man dann halt einen Zusatzwürfel, was aber auch sehr häufig passiert, dass man einfach vom Spiel, von der Spielleitung noch einen Würfel dazu gewürfelt, geworfen bekommt. Denn abgezogen werden keine. Aber man bekommt welche dazu. Zum Beispiel, wenn man beschreibt, was man tut und nicht nur ich hau drauf, sondern etwas ausführlicher, kriegt man einen Zusatzwürfel. Oder wenn man in einem Kampf ist und etwas macht, was man vorher noch nicht gemacht hat, dann kriegt man auch noch einen Würfel. Also erstmal schlage ich mit meinem Degen drauf und beim nächsten Mal benutze ich aber nicht den Degen, sondern nehme die Kiste Äpfel, die hier neben liegt, und werfe sie den Rest der Leute dann noch ins Gesicht. 2 unterschiedliche Dinge, Zusatzwürfel.
Finde ich aber wahnsinnig schön vom Regelmechanik her. Wie gesagt, bei uns, wir haben eben gewürfelt und dann schaut, das explodiert. Das ist dann immer laut angekündigt worden, das mit den Zusatzwürfeln kenne ich auch. Was wir noch gehabt haben, also weiß ich aber nicht, ob das überhaupt in die Regeln steht. Das hat unser Spielleiter mal gemacht. Das waren die sogenannten Meanwhile-Szenen. Das waren immer so in die Filme, wo man sieht, was jetzt gerade der Bösewicht tut. So, oder zum Beispiel so ein Cliffhanger zum Schluss. Also wo man dann sieht, wie sich der gerade vorbereitet und ausreitet und man weiß, nächstes Mal sind wir dran. Also, ich sag da, es ist alles, was dem Cineastischen dient bei dem Spiel, glaube ich, ist einfach erlaubt und ist gut. Und bildet sich offenbar sehr gut in der 2. Edition ab, von der Zeit her.
Da fand ich den Flair von der 1. zur 2. exakt gut getroffen. Die 1. Edition 7. See war das Rollenspiel, was ich vorrangig gespielt habe. Das ist bei keinem anderen System der Fall. Ich habe irgendwie von Anfang an mit dem Leiten angefangen und dann kommt man da ja nicht mehr raus. 7. See hat meine Schwester geleitet. Und auch relativ ausdauernd und sehr kreativ. Und manchmal musste sie dann aber nichts tun, weil, wie das bei 7. See, egal bei welcher Edition ist, man wirft als Spielleitung etwas rein und dann machen die Spielenden was draus. Und das kann sich dann verselbstständigen. Und in beiden Systemen haben die Spielenden Möglichkeiten, das real werden zu lassen durch Dramapunkte, Heldenpunkte in der 2. Edition, mit denen man sehr viel machen kann. Je nachdem, wie man spielt, hat man einen sehr guten Durchsatz dieser Punkte, weil man bekommt ständig welche oder gibt welche. Oder es gibt Runden, die fassen die relativ wenig an. Das finde ich persönlich langweilig, weil wenn man schon so coole Dinge hat, dann kann man die auch ständig rein- und rauswerfen. Aber da kann man es auch machen, wie man will.
Ja, aber kann es sein, dass da vielleicht ein bisschen eine Hemmung ist, diese Dinge zu verwenden, weil sie zu andersartig sind gegenüber dem klassischen DSA, D&D und ähnliches?
Ich hatte in Einführungsrunden ein paar Mal Leute, die Angst hatten, dann keine wiederzubekommen. Denn in der 2. Edition, da gibt es nicht so viel Spezialisierung, aber es gibt einen ganzen Haufen Vorteile und Sachen, die von dem Charakterhintergründen kommen, die coole Fertigkeiten sind. Um die zu machen, man allerdings einen Heldenpunkt braucht. Und darum haben sich viele nicht getraut, dann gleich dann die Heldenpunkte für irgendwas auszugeben, weil man könnte die dann ja noch brauchen. Je nachdem, wie die Spielleitung drauf ist, geht das aber eigentlich mit den Wiederbekommen sehr schnell. Denn eine Möglichkeit, solche Punkte zu bekommen, ist, wenn man bei diesen 10er-Sets bilden, wenn man gewürfelt hat, da sind ja öfters mal Würfel übrig. Denn man versucht das natürlich so zu legen, dass man möglichst viele 10 oder mehr Sets bekommt. Aber dann bleibt dann noch ein 3er-Würfel übrig oder ein 2er und ein 5er. Das geht halt nicht, denn doof gewürfelt. Und die Spielleitung kann diese Würfel kaufen. Und für jeden Würfel gibt es dann einen Heldenpunkt, aber auch einen Gefahrenpunkt für die Spielleitung. Und wer zu viel Fate spielt oder Coriolis Wesen, da sind solche Punkte sehr gefährlich, der hat dann immer Angst, wenn die Spielleitung kommt mit, ach, ich habe einen Gefahrenpunkt.
Ich werde immer gescholten, wenn ich sage, ich würfelt nur mal, weil dann kriegt bei Coriolis die Spielleitung einen Gefahrenpunkt und das freut unseren Spielleiter immer recht. Und meine Frau, die da mitspielt, sagt dann immer, jetzt muss das sein. Sag ich, warum? Man lebt nur einmal, ja. Also, im wahrsten Sinne des Wortes dann oft bei mir. Ja. Aber wobei ich glaube, das ist ein bisschen eine Erziehungssache, das mit diesen Sonderwürfeln. Also diese Sonderwürfel, die gibt es ja in wahnsinnig vielen Rollenspiele. Im klassischen D&D und DSA jetzt nicht so, aber überall anders. Und wir haben irgendwie alle gelernt von unserer Rollenspieljugend, nenne ich es mal so, dass das was Besonderes ist und das muss man sich für besondere Geschichten aufheben. Weil es ist ja manchmal auch so rundenübergreifend. Also man gibt es aus und man kauft es für die nächste Runde. Und ich glaube, so habe ich erst lernen müssen, eben bei anderen, neueren, forgigeren Rollenspielen einfach alles seine zu haben. Weil die Runden ist jetzt, die Session ist jetzt, der Spielabend ist jetzt und vollkommen wurscht, was das nächste Mal ist. Aber das ist, glaube ich, so eine Erziehungsfrage oder eine Gewohnheitsfrage. Also wenn es der Spielleiter nicht aktiv auch antreibt. Ich habe das auch gesehen, auch ich selber als Spielleiter, bei verschiedenen Systemen, wo es darum geht, wo es schon so drinnen steht, also quasi die Punkte sollen nur so über den Spielleiterschirm einfach fliegen die ganze Zeit hin und her. Wenn man es nicht gewohnt ist, man tut sich schwer. Und wenn man es selber nicht macht, machen es die Spieler auch nicht. Also, Spielerinnen natürlich auch. Ja. Das Spielwesen. Ich glaube wirklich, und das, da macht sie das eh vieles richtig, dass wenn es solche Punkte gibt, die sollen wirklich eingesetzt werden. Und nicht immer aufgespart werden. Das ist nur halb so lustig, aus meiner Sicht.
Du hattest vorhin auch gefragt, wie das aussieht mit generell, also Sterben, haben wir ja schon gesagt, ist eher so schwierig. Und auch was nicht zu können ist, so klar kann man nur Einsen würfeln, dann gibt es gar keinen Erfolg und dann funktioniert auch also bei keiner der Varianten denn irgendetwas. Bei der zweiten Edition braucht man mindestens einmal irgendwie 10, um das zu schaffen, was man schaffen wollte. Eins reicht aber normalerweise. Also mich durch das brennende Haus werfen, um das Kind hinten zu retten. Ist ein Erfolg, dann bin ich beim Kind und habe das gerettet. Eventuell ist dann noch ganz praktisch, noch einen Erfolg zu haben, um auch unbeschadet wieder rauszukommen. Und dann kann auch sein, dass die Spielleitung ansagt, ja, aber dir fallen dann zwischendurch 2 Feuerbretter auf den Kopf. Ist ja nur eine Fleischwunde, das überlebt man, ist ja kein Problem. Aber wenn du auch noch irgendwie 2 Zusatzerfolge hast, dann geht das auch weg. Und da hinten in der Ecke ist ja so eine Goldtruhe. Wenn du einen kleinen Umweg läufst, dann kannst du noch diese Goldtruhe unter den anderen Arm klemmen, kostet aber nochmal 2 Erfolge. So funktioniert das quasi. Und wenn dieser eine Erfolg aber geschafft ist, den muss man ausgeben, dann ist geschafft, was man tun möchte. Und alles andere ist halt die Konsequenzen, die man dadurch hat oder irgendwelche Chancen, die man noch haben kann. Und das führt dazu, dass oft dann irgendwie, dann läuft man halt hinterher mit dem Kind aus der Scheune und qualmt überall und die Kollegen müssen einen dann erstmal löschen oder ähnliches und man hat dann alles Mögliche verbrannt und ähnliches. Aber geschafft ist es trotzdem. Nur für einen Erfolg.
Und es ist ja nur eine Fleischwunde.
Ja, natürlich.
Genau.
Ist es dann ähnlich wie bei Fate oder so, dass dann die Spieler mit Erfolgen dann auch andere Dinge kaufen können? Oder ist es doch eher dann wieder so im klassischen Sinne von der Spielleiter gibt im Prinzip oder die Spielleitung gibt das vor, was machbar ist und fertig?
Also in den Regeln steht drin, dass es gemeinsam gemacht wird. Also zuerst wird in einer Szene beschrieben, was hier nun los ist. Da ist die Scheune, da ist ein Kind drin und es brennt. Was willst du tun? Und dann sucht sich der betreffende Spielerin, Spieler aus, was will ich denn nun tun? Und dann wird gemeinsam geschaut, worauf würfelt man denn? Weil das ist nicht zwingend immer das Gleiche. Oft führen verschiedene Wege zum Ziel und es gibt nicht viele Eigenschaften und Fertigkeiten. Das war bei der ersten Edition nicht anders. Darum hat man halt so viel, was eigentlich von den Regeln her gleich ist, aber in den Details ist es halt alles unterschiedlich. Dann wird das gewürfelt, geguckt, wie viel Zehner-Sets man hat und dann wird geguckt, wofür man die ausgibt. In den Regeln steht, die Spielleitung erzählt, was für Konsequenzen es gibt. Tja, wenn du da nicht schnell genug durchrennst, bricht das Dach ein und dann bist du erstmal gefangen und sowas. Oder das Holz fällt dir auf den Kopf, das Kind wird halb angekokelt, was man sich irgendwie als Konsequenzen so einfallen lässt. Das ist normalerweise was, was die Spielleitung alleine macht. Sehr oft ist das einfach, du kriegst Schaden, aber es gibt sehr oft auch spannende Dinge, die noch passieren könnten. Und die Chancen, die man dazu hat, macht in den Regeln die Spielleitung, aber in einigen der zugehörigen Abenteuer steht auch, wenn die Spieler eine nette Idee haben, warum nicht, wenn das passt. Und da muss noch nicht mal irgendwie ein Punkt für ausgegeben werden. Also wenn die sagen, ach, da liegt doch bestimmt dieser wichtige Brief auf dem Tisch, dann ja, meinetwegen. Und ich schacher gerne mit Heldenpunkten. Ich sag dann so, ja, bist du sicher, dass der da liegt? Winkt mit der Hand. Hast du da nicht noch irgendwie? Und das ist dann nicht so zwingend ganz regelkonform, aber dann hat man noch einen Zusatz mit diesen schicken Punkten und die Spielenden fühlen sich beachtet, weil sie konnten was tun und ich habe ihnen Punkte abgezogen, also passt schon. Was es regeltechnisch auf jeden Fall gibt, ist, dass man Chancen für andere Charaktere macht. Also es gibt viele Regeln, bei dem bisschen, was es sowieso gibt, ist ein bisschen zu viel gesagt, aber es gibt mehrere Regeln, sich drauf beziehen, dass es ja ein Teamspiel ist. Man spielt gemeinsam, nicht gegeneinander. Klar kann man sich mal necken oder so oder auch mal irgendwie gerade sauer aufeinander sein, aber man ist Held gemeinsam und macht Dinge gemeinsam. Und darum kann man mit den Erfolgen, die man selbst hat, Chancen für andere machen. Also das übliche Beispiel ist immer, der eine ist jetzt gerade eingesperrt oder hängt irgendwie mit der Fessel an der Wand, weil der Schurke ihn gefangen genommen hat. Und die andere Heldin, die kämpft gerade mit dem Bösewicht und macht dann für eine Steigerung eine Chance. Also nimmt mit den Degen den Schlüssel am Brett und wirft ihn zum anderen Helden und dann hat der die Chance, mit seinen Sachen den Schlüssel zu greifen und sich zu befreien. Also das muss alles irgendwie zumindest halbwegs an den Haaren herbeigezogen erzählt werden. Einfach nur zu sagen, ja, ich mache irgendeine Chance, dafür gibt's keine Punkte. Aber wenn man das irgendwie erzählen kann, dann funktioniert das. Also besser für Leute, die schneller im Denken und Reden sind. Darum auch wirklich für Einsteiger-Rollenspieler oft einfacher, weil die haben noch nicht das verkopfte Denken von anderen Systemen, wo sie erstmal überlegen, ja, aber wenn ich jetzt diese und das Würfelsystem dann und wie viel Prozent schaffe ich das jetzt, dann ist es schwieriger. Wenn man einfach nur erzählt, dann funktioniert das sehr oft.
Das ist eigentlich mit Kindern eigentlich auch möglich.
Ja, auf jeden Fall.
Was war bei deinen Runden oder? Bei deinen Ereignissen bis dato, die du erlebt hast mit Siebte See, eine herausragende, wo du sagst, okay, auf diese Erinnerung greifst du gern zurück?
Also ich hatte als Spieler was in der ersten Edition, aber wie gesagt, Welt ist ähnlich. Wir hatten einen Bösewicht, der häufiger mal auftauchte, den wir aber nie besiegen konnten, weil der sehr schwierig direkt zu besiegen war. Das ist in der zweiten ähnlich. Man hat die Schergen, die gleich umfallen, wenn man sie besiegt. Also die üblichen Wächter, die zu Zehnten hinterherrennen und die man dann einmal mit dem Winken des Degens besiegen kann. Und dann die Strippenzieher im Hintergrund. Vielleicht auch mal so den Zwischenbösewicht, den bösen Handlanger, der dann irgendwie der große Duellant ist, wo man sich dann irgendwie 10 Runden lang duellieren muss. Aber die Strippenzieher dahinter sind eigentlich schon die Bösen. Und bei denen muss man ja erstmal gucken, dass man deren Handlanger irgendwie den wegnimmt, dass ihr Einfluss sinkt und ähnliches. Und wir hatten dort ständig einen, der eigentlich so tat, als sei er ein Held. Das heißt, regeltechnisch hätten wir bestimmt irgendwas tun können, aber von der Geschichte her, alle Leute feiern den als Held. Das war irgendwie El Raton, die Maus, irgendwie so ein furchtbarer Kerl, der immer kam und unsere ganzen Heldentaten für sich in Anspruch nahm, so schön mit glänzender Rüstung und lächelt und dann macht es Bling bei seinem Goldzahn. Da mussten wir dann ganz viel Intrigen spinnen, um zu gucken, wie wir den denn endlich mal loswerden. Der reiste uns ständig hinterher. Das war aber als Spielerin das, was am spannendsten war. Und in den ganzen Runden, die ich jetzt in der zweiten gemacht habe, gibt's halt nur ganz, ganz viel Einzelsituationen. Am besten sind immer die, wo man auch als Spielleitung denkt, ja, das kenne ich jetzt nicht, denn ich supporte ja sehr viel, habe es natürlich bei Siebte See getan, also gleiche Abenteuer für sehr viel Gruppen, das mache ich auch immer noch für andere Systeme momentan, aber da kennt man halt das Abenteuer und eigentlich kennt man irgendwann auch fast jeden Weg, den man irgendwie einschreiten kann, aber dann kommen immer die so furchtbar abstrusen Ideen, die dann aber trotzdem total perfekt sind, dass man sich denn erstmal sammeln muss, um zu wissen, was sage ich denn jetzt darauf? Das ist neu.
Ja, spannend. Wie war es bei dir, Michi?
Also bei uns war diese erste Runde, die wir damals gespielt haben, insofern für mich gewisse Epic, weil es einfach gute Abenteuer waren. Die sind mir das siebte See, das nicht ganz ernsthaft das super ausgebracht hat. Es war aber primär die Charakterdynamik, weil wir haben uns stellenweise innerhalb der Gruppe relativ wenig geschenkt, muss man auch dazu sagen. Also stellenweise auch ein bisschen gegeneinander gespielt, aber trotzdem immer freundschaftlich. Und einfach die Aussagen, die da gekommen sind, oder die Aktionen, die da gekommen sind, einfach ein Wahnsinn, muss man sagen. Einfach die Leute damals, die Runden, die da gespielt hat, das habe ich selten so erlebt, sage ich jetzt einmal. Von der Art und Weise her. Also, es hat mir einfach gefallen. Mir hat einfach wirklich jeder geschaut, dass den anderen jetzt im Guten, aber irgendwie an Glanz und Glorie und an Cineastik einfach übertrifft. Und das hat einfach zu wahnsinnig lustigen Situationen geführt.
Soundtrack natürlich ist fast verpflichtend, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwas zu verwenden, sei es für Pirates of the Caribbean oder für Musketiere oder ähnliches. Da bietet ja die Filmwelt ja zum Glück ja sehr gute Vorlagen.
Das ist auch das einzige System eigentlich, wo ich wirklich Filmmusik verwende, weil also zumindest dann bekanntere Filmmusik oder den Hauptsong, die Hauptsongs aus etwas. In anderen Systemen kommt man sonst so schnell raus, weil man dann plötzlich irgendwelche Filmszenen im Kopf hat, weil man halt dieses Lied kennt. Das ist bei Siebte See aber vollkommen egal, weil genau das will man dann.
Ja, das stimmt. Es passt da sehr gut, wenn man mal Szenen nachspielt. So, also ein bisschen einbaut irgendwie, das hat es bei uns manchmal gegeben. Und ja, also wo die Spieler wissen, das ist das jetzt und so ein bisschen danach so reagieren wir, aber dann doch wieder anders, das ist ja spannend. Also das hat mir immer recht gut gefallen.
Was war der lieblingsgespielte Charakter in deiner Zeit als Spielerin?
Was wir persönlich gespielt haben? Da kann ich zum Glück jetzt bei dem System mal drauf antworten, sonst ist das immer schwierig, wenn man nur leitet. Ich war Vito. Vito kommt aus Vodace, ist männlich, hat zu Hause Frau und 7 Kinder. Jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, ist eins mehr da, egal wie lange er von zu Hause weg war. Wunderte ihn aber nie so ganz besonders. War jetzt nicht ganz der Hellste, aber eher so. Ja, Trickbetrüger könnte es auch sein, mit natürlich dem Herz am rechten Fleck, ist ein Held, natürlich, wie alle anderen, aber wäre sonst eher der mit den Händen gleich in den Taschen des Gegners und konnte gar nicht, hatte nicht viele Kampfwerte. Das war mal sehr überraschend, weil normalerweise kann man zumindest mit dem Degen irgendwas. Er jetzt nicht so, aber es gab den Wert improvisierte Waffe. Das ist alles, was man irgendwie zum Kämpfen verwenden kann und halt kein Schwert, Degen, sonst was ist. Und das war perfekt. Und ich habe mir viele Dinge ausgedacht, mit was gerade zu kämpfen ist. Also der Sack mit Äpfeln und erstmal auskippen, dann fallen alle über die Stufen, wo die Äpfel runterkullern. Dann hat man den leeren Sack in der Hand, den kann man den nächsten dann irgendwie über den Kopf stülpen und den dann noch irgendwie dem nächsten Gegner entgegenwerfen. Und dann guckt man sich um und dann findet man da vielleicht noch den Besen, mit dem man dann jemanden wegwischen kann. Ich glaube, meine Schwester als Spielleitung hat manchmal graue Haare bekommen.
Ja, ich stelle mir das ganz lustig vor, ja. Und bei dir?
Ja, bei mir war das der Draco Ravenborn aus Avalon, Mitglied der Entdeckergilde und im Prinzip so eine Art Medikus, der das, glaube ich, nicht so gut kennen hat, wie er es immer behauptet hat. Und generell sehr verkopft war in einer Gruppe, die nicht so verkopft waren, sagen wir es einmal so. Und da hat er öfter gelitten, vollkommen zu Recht. Er war manchmal ein mieser Hund. Und der Spielleiter hat einmal gesagt, Lanze, der Doc, den haben sie dann immer den Doc genannt, den hast du so nicht ausgewürfelt oder nicht so erschaffen, der ist er so geworden. Und das stimmt auch. Also der ist dann irgendwie so ein bisschen auch verbittert worden und ein bisschen, ja, ist nicht grausam, aber irgendwie so kaltblütiger. Also der ist dann mehr in die Richtung gegangen und hat dann einmal einen schierigen Unfall gehabt, sagen wir es einmal so, wo er dann ein vernarbtes Gesicht gehabt hat und hat dann eher seine Maske getragen immer. Und ja, das hat auch immer zur allgemeinen Erheiterung beigetragen. Also er war dann fast ein bisschen düster. Am Anfang war er so der junge Held, der irgendwo so rausgeht in die Welt und glaubt, dass es lässig ist. Und ja, an dem ist er ein bisschen gescheitert. Aber es war immer lustig an zum Spielen. Ja.
Also beide Systeme nicht zwingend nur Powergamer.
Definitiv. Definitiv.
Das ist was, also ich spiele ja auch Shadowrun. Da hat man dann sehr viele Leute, die sehr Regel optimieren und ähnliches, was dann manchmal anstrengend ist. Das funktioniert bei Siebte See gar nicht, weil man ist ja eh der Held und kann alles. Darum kann man sich denn da allein auf den Hintergrund und die coolen Dinge, die man tun will, spezialisieren, weil an den Werten muss man da eh nichts mehr drehen.
Ich glaube, bei Shadowrun ist ein bisschen das Problem, dass man wahnsinnig viel über die Ausrüstung machen kann und über die Cyberware und Wetware und so weiter. Also ich kann mich erinnern, ich habe meinen Rig gebaut, mit allen Regeln, die es irgendwie gegeben hat dazu zu dem Zeitpunkt. Und ich habe da 3 Tage lang im Prinzip nur Ausrüstungslisten studiert. Der Charakter war eh schnell gebaut. Aber das Gefährt und die Drohnen und die ausgebauten Geschütze und so weiter, also ja, das ist eher, ich habe mittlerweile schon öfter das Sprawl gespielt, was ja auch wahnsinnig super Cyberpunk-Spiel ist, also Powered by the Apocalypse. Das ist auch wieder mehr so, man hat Dinge, wenn man es gut beschreiben kann und das funktioniert einfach mit Moves und so weiter. Und mir gefällt Shadowrun sehr gut, obwohl für mich dieser Cyberpunk und Magie-Aspekt nicht ganz zusammengeht, aber es ist einfach zu viel Ausrüstung. Viel zu viel Ausrüstung.
Ja, und Charaktererschaffung mehrere Tage trifft's. Charaktererschaffung Siebte See, 15 Minuten.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir haben auch damals sehr lang gebraucht, aber wir haben uns auch lange Zeit lassen mit Regeln erklären und so weiter, aber stimmt ja. Also Siebte See hat man schnell gebaut. Ich glaube, da ist der Name und wie er ist oder wie sie ist am schwierigsten, alles andere lasse ich abbilden.
Das heißt, ein Tipp für neue Spielleitungen, für Erstlinge Charakter bauen lassen oder fixfertig hinknallen und such deinen Namen aus.
Ich habe das in den Support-Runden so gemacht, dass ich fertige Charaktere dabei hatte und zwar welche, die bekannten Helden nachgearbeitet sind. Also irgendeine Art Robin Hood, irgendeine Art Zorro, irgendeine Art Fluch der Karibik-Pirat. Weil daran konnte man denn die Regeln erklären und von der Art her wusste man sofort, wie man da irgendwie was grob zu spielen hat. In eigenen Runden, die ich gemacht habe, habe ich meistens eigene Charaktererschaffung gemacht. Weil dauert jetzt eigentlich auch nicht so viel länger. Und dabei kann man relativ gut die Regeln erklären. Also wenn man eine Weltkarte auf den Tisch legt und sagt, hier, das sind grob die Länder, da irgendwie halbwegs Spanien, halbwegs Frankreich, halbwegs Bayern. Woher würdest du denn kommen? Dann hat man halt schon angefangen mit der Charaktererschaffung.
Aber Österreich existiert da nicht da drinnen.
Nein, das kann man vielleicht mit den Eisenlanden zusammenfassen. Also Norddeutschland ist dann eher mit in den Wendel-Wikingern gelandet. Die Eisenlande sind halt wirklich kräftige Leute, also wo alle so aussehen, als würden sie als Holzfäller im Wald arbeiten, egal ob Mann, Frau oder Kind. Und generell sehr zerstört, karge Landschaften. Da hat man dann irgendwie den Grimmschen Hexenjäger und viele Bierbrauer. Also ich glaube, in den Helden- und Schurkenband gibt es eine Heldin, die irgendwie die Meisterbierbrauerin ist und ihre Heldengeschichte ist, dass sie irgendwie so das sagenumwobene Rezeptbuch von irgendwie einem riesen alten Superbierbrauer finden möchte oder so.
Also ich würde gefühlt Österreich, ich würde so ein abgeschiedenes Tal machen, wo Leute drinnen wohnen, die zwar eigentlich Eisenländer sind, die aber keiner versteht. So würde ich mir das vorstellen. Also wenn ich so von Amerika auf Deutschland, Österreich fliege, ist er dort und ich würde Edelweißtal nennen oder irgendwie so. Irgendwas, naja, das ist vielleicht in der Schweiz noch so richtig klischeehaft, aber irgendwie sowas. Ich würde so, also die reden alle eisenländisch und die müsste man verstehen, aber es geht nicht. Und ich glaube, so war es.
Ja, du meinst sowas wie ein Tal, The Sound of Music.
Ja, genau. Also die singen irgendwie, aber keiner versteht es und so. Das sind so Meistersinger, also kann man wahnsinnig gut vorstellen, ja. Irgendwie so, das ist, ja, so das Donautal oder irgendwie sowas. Irgendwie so mit einem Fluss drinnen, keine Ahnung, und viel Viehjagd, also viel Pferde, also Pferdezüchter halt, irgendwie so, glaube ich, würde ich sagen.
Mir ist noch eine Sache eingefallen, die in der zweiten ein bisschen anders ist und mehr in Richtung Erzählrollenspiel geht. Es wird nämlich, wenn man es möchte, sehr viel Buch geführt über die verschiedenen Geschichten, die man gerade spielt. Also natürlich die, weiß ich nicht, Kampagne, in der man sich befindet. Oder auch die Geschichte des Tages, weil wäre ja so vom Spannungsbogen schön, wenn da irgendwie am Abend was abgehandelt ist und oder am größten Cliffhanger endet, irgendwie sowas Schönes. Dann gibt es aber die Charaktergeschichten, dass jeder Charakter ja eigentlich irgendwas hat, was er machen möchte. So funktioniert nämlich auch Steigerung. Man muss irgendwelche Geschichten beenden. Und das Gleiche kann man auch machen mit so Zwischengruppengeschichten, die dann gemacht werden. Und es gibt eine Schurkengeschichte, weil der möchte natürlich auch was und Intrigen spinnen und man möchte die beenden. Weil die Schurken können auch besser werden. Das will man natürlich als Held verhindern. Und das funktioniert meistens man hat grob ein Ziel aufgeschrieben und weiß, was der nächste Schritt ist. Und hat das dann auch wirklich oft aufgeschrieben, was dazu führt, dass man mehr hat als, was viele Leute immer so als Railroading bezeichnen. Ja, der Spielleiter hat ja irgendwie die Geschichte oder die Spielleiterin und ich muss die nachspielen. Nö, muss man in diesem Fall nicht. Du hast halt ein Ziel, aber der Charakter hat halt auch ein Ziel, was er machen möchte. Meine verflossene Liebe finden, herausfinden, warum meine Eltern verschwunden sind, der größte Bierbrauer in ganz Eisenlande werden. Und das ist wirklich auch alles aufgeschrieben.
Ja, aber das sind jetzt nicht extrem ausformulierte Ziele, sondern nur einfach, ich muss den finden, ich muss den töten, ich muss den befreien, keine Ahnung, sowas.
Genau das. Es ist halt wirklich ein Satz und im Zweifelsfall kann sich das auch ändern, wenn sowas ist, ich möchte meine Mutter finden, von der ich nur ein Amulett habe und dann findet man zwischendurch heraus, das war aber gar nicht meine Mutter, dann ist das natürlich nicht mehr wirklich das Ziel, aber dann ändert sich das leicht. Das ist wirklich eigentlich nur Übersicht halten, was steht eigentlich alles noch an. Das führt dazu, dass es dann auch mal Abenteuersitzungen gibt, wenn man eine längere Runde spielt, wo vielleicht das eine oder andere nur Schwerpunkt ist. Es wird nicht zwingend immer alles bedient, das wäre ja auch anstrengend für die Spielleitung. Aber manchmal reist man dann vielleicht eher nach Avalon, weil da gibt es für den einen gerade einen Hinweis. Dabei passiert dann irgendwie das nächste Gruppenabenteuer und ein Schurke tritt auf, den verfolgt man denn, weil er hat irgendwas Böses gemacht und kommt zufällig dorthin, wo es für den anderen Charakter einen Hinweis gibt.
Ich finde die Idee dazu genial.
Ich hatte einige Spielende, die sagten, das kommt ihnen denn vor wie das Questbuch in irgendein Online-Game. Und ja, ich weiß, was sie meinen. Aber da hat man dann halt auch die Wahl, wo will ich denn gerade jetzt eher drauf los?
Ja, ich meine nämlich in Bezugnahme, wenn du jetzt von anderen Systemen lange große Kampagnen kennst, und Shadowrun hat ja auch die eine oder andere Kampagne, dann verlieren sich ja, oder gerade bei Cthulhu, da verlieren sich ja die Spieler und Spielerinnen hin und wieder in nicht richtige Hinweise oder verzwicken sich in irgendwelche sinnlosen Handlungsstränge. Und durch sowas könnte man ja verkürzt eine Übersicht den Spielern und den Spielenden generell geben, damit sie ein bisschen eine Idee haben, ist es jetzt relevant oder nicht, ohne großartig mitschreiben zu müssen. Deswegen finde ich die Idee sehr, sehr gut dazu.
Und man muss nicht zwingend als Spielleitung alles vorausformuliert haben. Manchmal reicht auch wirklich dieser Satz, das meiste ergibt sich halt dann auch oft im Spiel. Wenn man vielleicht die nächste Stufe geplant hat, dann kann man nach dieser Stufe dann besser überlegen, was man danach macht. Also man muss nicht bis zum Ende geplant haben, das machen die Spielenden schon.
Ich würde sagen, aber du gesagt hast, Melanie, dass die Charaktererschaffung nicht lang dauert. Ich bin immer sehr großer Freund mittlerweile von dieser sogenannten Session Null, wo man sich einfach trifft, nicht so sehr sagt, jetzt da mal Charaktere erstellen und dann schwimmen, sondern einfach mal Charaktere erstellen, gescheit, langsam, anhand dessen auch die Regeln erklären ein bisschen, dann kurzen Einblick in die Welt und dann vielleicht nur kurz eine Szene am Anfang, damit die Leute jetzt nicht so ohne Spiel nach Hause gehen und dann erst wirklich das nächste Mal starten, weil ich glaube, es ist auch nicht schlecht als Spielleiter, wenn man sagt, man hat Charaktere und die sind jetzt neu und man lässt sich auf das ein bisschen ein. Also ich immer sagen, ich habe jetzt 7. Szene gemeistert, aber ich habe einmal so ein Dämpfer Dune-Rollenspiel gemeistert und da, mein Gott, da ist die Systematik ein bisschen anders von den Charaktere und das war für mich sehr interessant zu sagen, okay, wer spielt was? Was habe ich für Rollen und wie kann ich die dann entsprechend auch bedienen? Und darum bin ich durchaus ein Fan von dieser Session 0. Ja. Jetzt mit vorgefertigten Charakteren, glaube ich, macht es nicht viel Sinn, aber sonst würde ich das so vorschlagen.
Da hast du auf jeden Fall recht, da habe ich eben nicht ganz richtig nachgedacht, weil, dass ich das so in einem mache, liegt oft einfach nur daran, dass meine Default-Runde ein One-Shot für mir unbekannte Leute ist. Also ich habe zwar auch ein paar längere Runden, aber in den allermeisten Fällen, ich leite relativ viel im Monat, sind das Runden für Leute, die ein System oder Rollenspiel generell kennenlernen wollen. Und für die habe ich halt nur einen Termin, weil sonst wird das für meinen Terminkalender zu schwierig. Und dann mache ich das natürlich auf einmal, aber stimmt schon, wenn ich eine längere Runde machen will, dann ist das Beste, was man tun kann, auch zu gucken, stimmen wir überein, brauchen die irgendwie was Spezielles? Ist jemand da, der sich was vollkommen anderes drunter vorgestellt hat? Das ist dann natürlich viel praktischer.
Und da stimme ich dir wieder vollkommen zu, weil ich zurzeit relativ selten meistere und wann eher auf irgendwelchen Conventions und dann nehme ich genau auch One-Shots und dann mache ich es genauso wie du. Nur ich habe es eben gelernt für andere Runden, beziehungsweise ich habe die Session 0 tatsächlich selber noch nie gemacht. Ich habe es aber ein paar von meinen Spielleiterinnen und Spielleiter gesehen, wo ich sage, okay, das passt einfach. Ja. So würde ich es machen, wenn ich mal wieder eine längere Runde anfange. Alleine die Zeit fehlt mir etwas.
Mhm. Ich glaube, man muss da noch ein anderes dazu sagen, und zwar im Sinne von, wenn ich eine Session 0 mache, dann mindestens, wenn eine oder zwei Personen komplett neu sind im System und oder in der Runde. Da das aktuell eher selten der Fall ist, momentan ist die Session 0 eher selten. Aber ja, grundsätzlich ist es ja eines der wichtigsten Mittel, meiner Meinung nach. Ja. Also das heißt, für Kampagnenspiel, für ein One-Shot, egal was, es ist total dafür geeignet, 7. See zu spielen und Spaß zu haben.
Auf jeden Fall. Und anders als bei Cthulhu ist man am Ende eigentlich auch nicht tot und auch nicht verrückt.
Also das ist verrückt, das hätte ich jetzt schon gern gehabt.
Ja, 7. See hat nicht nur Vorteile, muss man an der Stelle ganz klar sagen.
Dann bedanke ich mich, dass du die Zeit gefunden hast, Melanie, mit uns gerne etwas über ein offensichtliches Lieblingsprojekt für dich zu reden.
Eins der ganzen Lieblingsprojekte.
Und die natürlich auch wieder, dass du dabei warst, Lanzi.
Danke.
Ja, und dann würde ich sagen, ich beschließe den Abend und sage danke und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.